Jakobus, Kapitel 2, die ersten 10 Verse. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn, der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann mit einem goldenen Ring und in einem herrlichen Gewand kommt, es kommt aber auch ein Armer in einem unsauberen Gewand, und ihr schaut auf den, der das herrliche Gewand trägt, und sagt zu ihm, setze du dich bequem hierher, und sagt zu dem anderen, stelle dich dorthin oder setze dich unten an meinen Fußschemel hin. Ist das recht, dass ihr einen solchen Unterschied bei euch selbst macht und nach bösen Gedanken richtet? Hört zu, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind das nicht die Reichen, die euch gewalttätig behandeln und euch vor Gericht ziehen? Verlässt dann nicht sie den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann handelt ihr richtig. Wenn ihr aber die Person anseht, sündigt ihr und werdet vom Gesetz als Übeltäter überführt. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt in einem Gebot, der ist ganz schuldig.
In Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wenn es aber jemand unter euch mangelt an Weisheit, so erbitte sie von Gott, der allen gerne gibt und ohne Vorwurf, so wird sie ihm gegeben werden. Danke dir, Vater im Himmel, für dein Wort. Danke, Herr, dass wir uns heute unter dein Wort stellen dürfen, Herr. Und wir wissen, wir sind uns voll bewusst dessen, dass es uns an Weisheit mangelt, Herr, dein Wort zu verstehen. Denn du bist unser Schöpfer, du bist unser Herr, du bist der König der Welt, Herr. Du bist unser Schöpfer, Herr. Du hast alles gemacht. Danke, Herr, dass wir uns aber heute von dir ausrichten dürfen. Und ich bitte dich, schenke an jedem Einzelnen, der heute hier ist, von hier vorne bis ganz nach hinten, Weisheit, Herr. Wir wollen das, was wir heute lernen, was wir heute in deinem Wort lesen, es soll uns ausrichten, es soll unser Leben verändern. Amen. In einer amerikanischen Stadt gibt es zwei Schulen, die unmittelbar nebeneinander stehen. Das Besondere an diesen Schulen, wer das amerikanische Schulsystem schon gesehen hat, es ist schon irgendwo von dem sozialen Stand oft abhängig oder von dem, wo du lebst. Lebst du in einer besseren Gegend? Kommst du vielleicht in eine bessere Schule? Lebst du in einer ärmeren Gegend? Hast du halt dann das Pech und die Schule ist nicht ganz so gut. In dieser Gegend war es so, dass hier zwei Schulen nebeneinander waren. Zum einen war es eine christliche Privatschule. Auf dieser Schule waren, und es fiel auf, hauptsächlich weiße Kinder untergebracht oder angemeldet. Und eine andere Schule, die öffentliche, die eigentlich nur von schwarzen Kindern besucht wurde. Das Interessante an diesen Schulen war, dass diese nicht durch einen Zaun vielleicht voneinander getrennt waren. Im Gegenteil, da gab es sogar einen Spielplatz in der Mitte. Wahrscheinlich haben es die Eltern auch so gedacht, dass die Schulen in den Pausen, die Kinder dieser Schulen eventuell sogar Kontakt miteinander haben, miteinander spielen dürfen. So gab es also, wie gesagt, sogar einen Spielplatz, der diese beiden Schulhöfe miteinander verbindet. Und einmal ist da etwas Interessantes geschehen. Eins der Kinder aus der Privatschule kam nach Hause und sagte zu seiner Mutter, Mama, ich habe eine neue Freundin und ich habe sie am Wochenende, ich habe sie am Sonntag zum Essen eingeladen. Die Mutter freut sich erstmal, es ist gut, dass das Mädel eine Freundin kennengelernt hat und möchte wissen, wer dieses Mädchen ist. Die Kleine kann es natürlich nicht richtig erklären, da versucht die Mutter wenigstens herauszufinden, aus welcher Schule sie kommt und fragt, ist es denn ein schwarzes Mädchen oder ein weißes? Die Kleine dachte etwas nach und sagte, Mama, Ich schaue morgen nach und dann sage ich dir Bescheid. Als ich diese Geschichte gelesen habe, diese Kinder, die haben miteinander gespielt, die haben Spaß miteinander gehabt, die haben vielleicht sogar seit Tagen sich in den Pausen getroffen, ohne darauf zu achten, ist man schwarz oder weiß. Für sie waren die Unterschiede völlig belanglos. Hauptsache war, wir haben uns gut verstanden, wir haben miteinander gespielt und das allein war Grund genug, dieses eine Mädel zum Essen einzuladen. Und sie hat sich gefreut, mit diesem Mädchen einen Nachmittag oder einen Abend gemeinsam verbringen zu können. Als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich nicht nur gestaunt, ich war nicht nur verwundert, ich musste auch schlucken einmal stark und habe mich ganz ehrlich gefragt, wie sieht es eigentlich bei mir aus? Wie sieht es bei mir aus, wäre ich in der Lage, genau so zu reagieren auf meine Mitmenschen, denen ich begegne, wie vielleicht dieses kleine Kind? Ohne irgendwelche Vorteile, ohne darauf zu achten, wer du bist, woher du kommst oder was du hast. Es zählt einfach nur der Mensch. Das Kind, mit dem die eine gespielt hat. Wir Erwachsenen, ich denke, wir denken da oft ein bisschen anders. Wir schauen auf diesen Menschen, der uns begegnet, schauen ihn an, sehen vielleicht auch, was diese Person alles kann oder besitzt und dementsprechend benehmen wir uns dem anderen auch, ihm auch gegenüber. Nun, wie ihr jetzt im Text gehört haben, befinden wir uns im Jakobusbrief. Und ich bin beim Lesen des Jakobusbriefes auf genau diesen Kapitel 2 schon vor langer Zeit gestoßen, der mich nie so richtig losgelassen hat. Ich musste darüber nachdenken. Ich musste darüber nachdenken, wie begegnen wir eigentlich unseren Nächsten? Sind wir wirklich immer frei von Vorurteilen? Und sind wir uns dessen bewusst, welche Folgen unser Umgang miteinander für den jeweils anderen eigentlich hat? Der Inhalt des Jakobusbriefes wird ja umso interessanter, wenn wir uns in Erinnerung rufen, in welche Situation hinein und an wen dieser Brief geschrieben wurde. Er ist, wie es der erste Kapitel Vers 1 gleich verrät, er ist gerichtet an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Die Empfänger sind also an Jesus Christus gläubig gewordene Juden, die aufgrund der Umstände zu Hause, aufgrund ihres Glaubens und wahrscheinlich der Verfolgung aufgrund ihres Glaubens ihre Heimat nun verlassen mussten. Und wenn sie ihre Heimat fluchtartig verlassen haben, wo sie es tun mussten, das bedeutet unter anderem nicht nur ihr Zuhause zu verlieren, sie verlieren ihre Freunde, ihre Verwandte vielleicht sogar und sie verlassen auch das, was sie einmal gehabt haben, ihr Hab und Gut, alles wurde zurückgelassen. Und wir können es uns vorstellen, dass dieses neue Leben nun jetzt am neuen Standort für viele von ihnen nicht immer einfach gewesen ist. Nicht alle haben es gleich leicht gehabt. Und sicherlich fragten sich viele von ihnen und waren auch hier und da bestimmt am Verzweifeln. Warum muss gerade uns so etwas geschehen? Warum müssen wir leiden? Warum müssten wir von zu Hause fliehen? Und ihr Glaube wurde durch diese Fragen natürlich auch auf die Probe gestellt. Und so schreibt Jakobus ihnen diesen Brief, indem er erst einmal ihnen Mut macht. Mut macht und ihnen erklärt, dass diese Nöte, in denen sie sich eigentlich befinden, diese Anfechtungen, in denen sie sind, dass sie erst einmal nicht unbedingt negativ, nicht nur negativ zu betrachten sind. Er sagt, ihr könnt daraus profitieren, euer Glaube kann dadurch wachsen, wenn ihr diesen ganzen Anfechtungen auf eine richtige Art und Weise begegnet. Aber dann erinnert er sie auch an eine Verantwortung, die sie haben, trotz ihrer Lage. Eine Verantwortung dort, an dem Ort, an dem sie sind, an ihrem neuen Zuhause, kann man sagen, fernab der Heimat. Sie werden aufgefordert, ihren Glauben so zu leben, dass sie Menschen erreichen können. Sie sollen ein gutes Zeugnis sein und in vielen oder vielen kleinen Schritten erklärt Jakobus ihnen, was Glauben eigentlich bedeutet. Der sichtbare Glaube. Wer sich einmal über den Glauben Gedanken machen möchte, schaut euch, lest euch den Jakobusbrief durch. Es ist ein sehr praktischer Brief. Er schreibt ihnen also nicht nur, wie der Umgang im Leid und Versuchung oder Anfechtung ist. Er sagt ihnen, wie wichtig das Wort Gottes, das Gebet im Leben eines Christen ist. Er redet über unsere Zunge, über das Reden und was das alles kaputt machen kann und über die unsere Taten und die Verbindung von Glauben und Werke. Und im zweiten Kapitel, der Text, den Jesus jetzt gelesen hat, Eduard jetzt gelesen hat, geht es genau um unser Thema. Es ist eigentlich eines, wenn man es so sehen will, eines der zentralsten Themen, die wir Christen haben. Und doch stelle ich immer wieder fest, dass es einfach ist, darüber zu reden, aber oft sehr schwierig ist, es wirklich in die Tat umzusetzen, es zu leben. Nämlich die Nächstenliebe. Oder womit beginnt die Liebe zum Nächsten? Nächstenliebe ist ja grundsätzlich erst einmal wozu uns die Bibel auffordert. Es ist eine Pflicht für ein Kind Gottes, dass wir unseren Nächsten in Liebe begegnen. Es ist uns allen klar, dass wir den Nächsten so lieben sollen, wie wir uns selber lieben. Dass jeder, der unsere Hilfe braucht, uns begegnet eigentlich, unser Nächster ist. Und es ist uns auch bewusst, dass nichts von dem, was wir unseren Nächsten tun, von Gott übersehen wird. Es wird registriert. Und doch stelle ich persönlich, wenn ich ehrlich bin, immer wieder fest, dass es in manchen Fällen recht einfach ist, meinen Nächsten zu lieben. Und dann gibt es da noch diese gewisse Nächste, wo es gar nicht einfach ist. Wo ich mich frage, warum fällt es mir denn so schwer, dass ich diesen Nächsten genauso mit Liebe begegnen kann, wie jenem anderen vielleicht. Warum? Habt ihr euch diese Frage schon einmal gestellt? Ich habe meine Predigt ganz einfach mit dieser Frage überschrieben. Warum ist es nicht immer einfach, meinen Nächsten zu lieben? Was sind die Gründe dafür? Und Jakobus beginnt sein Thema mit einer interessanten, ja, sehr direkten Aufforderung und beantwortet eigentlich gleich im ersten Vers unsere Frage. Meine lieben Brüder, den Glauben meine Brüder verbindet den Glauben an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Verbindet den Glauben an Jesus Christus nicht mit Ansehen der Person. Er redet hier über das Ansehen der Person. Stell dir einmal vor, da kommt so ein Brief an unsere Gemeinde. Wir kriegen einen Brief von einem der größten Apostel, Jakobus. Wie gespannt wären wir, wenn wir so einen Brief öffnen würden, direkt an die FEBG gerichtet. Ich wäre zumindest gespannt, wahrscheinlich wie ein Flitzebogen. Und dann spannt man ihn auf und dann liest man so etwas. So eine Unterstellung möchte man fast sagen. Verbindet euren Glauben nicht mit Ansehen der Person. Eine andere Übersetzung verwendet das Wort Parteilichkeit. Was ist jetzt los? Stellt euch einmal so eine Aussage vor gegenüber der Gemeinde, gegenüber unserer Gemeinde. Das wäre hart. Ich glaube, wenn Jakobus einmal so eine Predigt von hier vorne gebracht hätte, ich würde mir ernsthaft überlegen, ob ich ihn ein zweites Mal einlade. Aber nun steht so etwas im Wort Gottes und wir sind aufgefordert, uns damit auseinanderzusetzen, mit Ansehen der Person. Das Ansehen beginnt ja, wie soll es anders sein, in unseren Gedanken. In meinem Innersten spielt es sich ab, mit meiner persönlichen Einstellung zum Nächsten. Mit Ansehen der Person, dann das ist uns auch klar, es ist nicht damit gemeint, wie ich die Person anschaue. Auch das ist in manch einem Fall ziemlich wichtig, aber es ist damit gemeint, dass es sich etwas in meinem Kopf abspielt. ich beginne nachzudenken. Es hat etwas damit zu tun, mit der Frage zu tun, wie wichtig ist mir diese Person? Welche Achtung habe ich vor dieser Person? Oder sollte ich sagen, welchen Wert hat diese Person, wenn ich ihr begegne? Habt ihr euch die Frage schon einmal gestellt? Wir, die wir hier sitzen, uns einander anschauen, welchen Wert hat die Person, die neben dir ist, die gegenüber sitzt, die vielleicht etwas weiter weg ist, welchen Wert hat diese Person für dich ganz persönlich? Das ist nichts anderes als Jakobus, die Gemeinde, ich denke auch uns, heute fragt. Auch wenn ich es offen nicht zugeben würde, ich muss mir bewusst werden, dass es sich beginnt in meinem Kopf etwas abzuspielen. Dass wenn mir eine Person begegnet, dass ich beginne, diese Person zu bewerten. Anhand dem, wie sie vielleicht aussieht, anhand dem, wie sie spricht, wie sie sich benimmt, was sie vielleicht gelernt hat oder den sozialen Status dieser Person. Das alles spielt sich, ob ich will oder nicht, in meinem Kopf ab. Und dann bin ich in der Gefahr, dieser Person dementsprechend zu begegnen. Es findet in meinem Innersten eine Auf- bzw. Abwertung meines Gegenübers statt. Was rein menschlich gesehen vielleicht hier und da nur eine natürliche Reaktion ist, weil es eine Schutzreaktion ist. Ich öffne ja auch nicht jedem die Tür, wenn ich durch den Spion schaue und sehe, wer da vorne steht. Dann bewerte ich auch. Aber ist es richtig, dass ich in meinem geistlichen Leben auf diese Art und Weise mit Geschwistern oder auch Besuchern so umgehe? In diesem Text stelle ich fest, dass es zu sehr, sehr großen Schäden kommen kann. Und Jakobus versucht hier in unserem Text, uns die Augen zu öffnen und entlarvt unsere Beurteilungsweise des Nächsten. Er spricht in den nächsten Versen über die Motive unseres Denkens übereinander und stellt dem gegenüber später die Denkweise Gottes. Das ist das, was er macht. Das ist der Weg, den er geht. Er sagt, schaut mal, so denkt ihr und so denkt Gott. Aber er beginnt mit einer klaren Aufforderung, den wir gerade in Vers 1 gelesen haben. Verbindet euren Glauben nicht. Haltet euren Glauben frei, sagt eine andere Übersetzung. Frei von Ansehen der Person, frei von Parteilichkeit. Jakobus fordert dazu auf, uns bewusst zu sein. Wir haben eine Verantwortung für unseren Glauben. Jeder von uns hat eine persönliche Verantwortung, wie wir unseren Glauben leben. Schaut mal, was in dieser Gemeinde dort geschehen ist. Sie haben ihre Heimat verlassen, auch die Arbeit. Sie haben alles verlassen. Sie haben ihr Hab und Gut verlassen müssen. Und warum? Weil andere Menschen sie beurteilt haben, sie abgestempelt haben und sie verfolgt haben. Und jetzt geschieht etwas Ähnliches, wo diese Gemeinde hier an ihrem neuen Ort ist. Auf der einen Seite war ihnen der Glaube so wichtig, dass sie die Heimat verlassen haben, um jetzt in Freiheit ihren Glauben an Jesus Christus zu leben. Auf der anderen Seite ist die Gefahr, dass wir Kinder Gottes genauso behandelt werden. Und Jakobus sagt mit meinen Worten, achtet darauf, dass ihr nicht das Gleiche tut. Haltet euren Glauben frei, verbindet ihn nicht auf keinen Fall mit Ansehen der Person. Wisst ihr, was ich glaube? Was wir bezüglich des Glaubens, was wir Kinder Gottes für einen Fehler machen? Dass wir da manchmal einen Denkfehler haben. Wir meinen, dass der Glaube eine punktuelle Sache ist. Eine punktuelle Entscheidung. Eine Entscheidung, die ich einmal getroffen habe, etwas vor Jahren vielleicht erkannt habe, als ich mich zu Jesus Christus bekehrt habe. Aber in Texten wie diesen stellen wir fest, dass der Glaube an einem Punkt beginnt, mit der Entscheidung für Jesus Christus beginnt, aber zu sehen ist er, festgemacht wird er, wirklich lebendig wird Glaube in meinem täglichen Leben. Das ist es, was wirklich echten Glauben ausmacht. Deswegen haltet ihn frei, sagt er. Ihr habt eine Verantwortung. Ihr habt eine Verantwortung für euren Glauben, wie ihr lebt. Du wirst es dich niemals vor dem Herrn entschuldigen können. Ich habe doch geglaubt. Aber du hast nicht gelebt, wird die Antwort sein, wenn du nicht gelebt hast. Denn wir wissen, ich glaube, im nächsten Kapitel kommt das. Glauben tut selbst der Teufel. Und das ist der Grund, warum er zittert. Unser Glaube sollte anders aussehen wie dieser. Unser Glaube sollte sichtbar sein. Unser Glaube soll zu spüren sein von meinem Gegenüber durch eine ganz bestimmte Art und Weise, wie ich ihm begegne. Das ist Glaube. Und warum sollten wir unseren Glauben, wie hier aufgefordert, frei halten, vor allem Ansehen der Person? Wie ist es eigentlich in der Welt? Wie verleihe ich zum Beispiel mir selbst, meinem Reden oder meinen Taten etwas mehr Achtung? Wisst ihr, was wir dann oft versuchen? Wir versuchen uns dabei, auf andere zu berufen. Ich sage, aber der und der, er hat es auch gesagt. Aber dieser Mensch, ich kenne ihn. Und dann meine ich allein durch solche Aussagen, das, was ich tue oder was ich sage, mich selbst etwas aufzuwerten. Dabei geht es mir nicht um diesen anderen. Ich versuche nur selbst, etwas besser dazustehen, mich zu erklären. Wenn wir hier genau auf diesen Vers gehört haben, beim Glauben geht es nicht um mich. Um wen geht es beim Glauben? Um wen? Ich höre nichts. Um Gott, um Jesus Christus. Hier wörtlich im Text, es geht um Jesus Christus. Der ist es. Der ist es, der durch meinen Glauben zu verherrlichen ist. Der ist es, von dem ich zu singen habe, zu predigen habe, von dem ich zu zeugen habe. Jeden Tag meines Lebens. Es geht um Jesus Christus, von dem ich entweder ein gutes Zeugnis abgebe oder dem ich Unehre bringe durch ein falsches Verhalten, sodass Menschen vielleicht, und Gott bewahre uns davor, sodass Menschen vielleicht aus unserer Gemeinde gehen und sagen, nicht mit diesen Christen will ich nichts zu tun haben, sondern mit diesem Glauben, mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben. Und das nur, weil ich ein falsches Zeugnis, weil ich auf eine falsche Art und Weise meinen Glauben gelebt habe. Lebt euren Glauben so, dass ihr nicht euch selbst lebt, sondern Christus lebt in euch. Das sagt Paulus. Darum geht es. Nun frage ich mich, wir gehen weiter im Text. Frag dich mal, wie würdest du ganz ehrlich reagieren? Reagieren, wenn man dir vorwirft, im Glauben, so wie hier, scheinbar parteilich zu sein, Ansehen der Person. Ich glaube, ich persönlich würde es von mir weisen. Nein, ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass ich irgendwo parteilich bin. Ich denke, genauso dachten auch die meisten dieser Gemeinden. Und dann bringt Jakobus ihnen ein Beispiel, das eigentlich so sehr aus dem Leben gegriffen ist, dass deutlicher nicht mehr sein kann. Und hier geht es bei diesem Punkt um die Beurteilung. Wie beurteilen wir Menschen unseren Nächsten. Jakobus 2, die Verse 2 bis 4. Müssen wir nicht lesen, wurde schon gelesen. Hier kommen an diesem Punkt kommen gleich zwei Nächste in die Gemeinde. Der eine Nächste, er sieht sehr reich aus. Er ist sofort zu erkennen durch eine besondere Kleidung, eine teure Kleidung, eine auffällige Kleidung. Er hat einen wertvollen Ring an seinem Finger. Diese Person legt es darauf an, gesehen und dementsprechend auch behandelt zu werden. Und dann kommt auch eine zweite Person in die Gemeinde, die nicht nur arm aussieht, ich denke, die eventuell auch unangenehm gerochen hat. Das, was diese Nächsten miteinander verbindet, das ist, sie kommen beide zum Gottesdienst. Sie sind vielleicht beide auf der Suche nach Gott. Vielleicht sind es potenzielle Mitglieder, vielleicht unbekehrt. Und es geht darum, sie zu gewinnen. Mal ehrlich, wer ist es jetzt, um den du dich am liebsten kümmern würdest? Mein Nachbar hat mir vorgestern oder gestern ein Beispiel erzählt, dass er in einer Gemeinde war, in Berlin, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Obdachlosen einzuladen, jeden Sonntag zum Essen. Und er sagte, das ist echt nicht einfach. Du sitzt da und es riecht unangenehm. Sie können nicht mal, die Tischgepflogenheiten sind nicht immer so, wie wir es vielleicht gewohnt sind. Und diese Gemeinde macht es, Woche für Woche, Monat für Monat. Und sie kümmern sich bewusst um diese Menschen. Wie ist es bei uns? Um wen würdest du dich am liebsten kümmern? Wer darf heute neben dir sitzen? Der unangenehm riecht? Oder die in feiner Kleidung, die Person? Wen sprichst du an? Wer von diesen beiden ist es wert, mit dem Evangelium erreicht zu werden? Und wer ist es wert, dass er so wieder geht, wie er gekommen ist? Wisst ihr, das sind Fragen, die sich unterschwellig in unserem Kopf abspielen. Und das sind Fragen, die ein jeder von uns persönlich sich zu beantworten hat. Und eines, denke ich, ist uns klar und müssen wir an dem Text verstehen. Wenn hier der Unterschied in dem Umgang zwischen arm und reich gemacht wird. Arm und reich war mit Sicherheit damals ein sehr großes, ein vorrangiges Problem. Eine wichtige Frage in der Gemeinde. Das, was die Menschen damals reell eigentlich erlebt haben. Denn sie waren ja erstmal selbst diejenigen, die arm wurden, die alles verloren haben. Und jetzt kommt plötzlich ein reicher Gottesdienstbesucher an. Wisst ihr, was sie dann gedacht haben? Diese Person hat all das, was ich verloren habe. Und man wirft sich dieser Person an den Hals. Verwerfliche Grundsätze wird das in Vers 4 genannt. Grundsätze, die nichts aussagen über den Wert eines Menschen. Heute, denke ich, muss es nicht unbedingt sein, dass wir genau solche Probleme in unserer Welt haben. Auch wenn wir ehrlich sagen müssen, dass wir auch da die Augen offen halten müssen, was arm und reich angeht. In Berlin tut es ja diese Gemeinde. Ich selbst habe mich zum Beispiel schon dabei erwischt, wie ich gesagt habe, weißt du was, in Deutschland muss keiner hungern. Wir haben ein soziales System. Sieh zu, dass du mit dem klarkommst, was dir geschenkt wird. Dabei habe ich aber nur versucht, mein Nichtstun zu erklären, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es einmal gewagt, an einen Obdachlosen in Minden zuzugehen und nicht einfach nur 50 Cent oder eine Mark zu geben, einen Euro, sondern zu fragen, wie kommst du in diese Lage? Wie heißt du überhaupt? Es ist nicht einfach, da wirklich ein offenes Gespräch zu führen. Probiert das mal aus. Aber ich denke, wenn wir den Inhalt des Textes begrenzen, einfach nur auf dieses Problem begrenzen, werden wir dem Text nicht gerecht. Ich denke, es geht hier um mehr. Es geht nicht nur um das Beispiel Arm und Reich. Ich denke, es geht um die Unterschiede. Unterschiede, die wir machen, wenn wir einander begegnen. Heute leben wir in einer Zeit, die zwar die Gleichheit proklamiert, aber wir werden feststellen, dass unsere Welt alles andere als gleich ist. Wir leben in einer, und wir kennen das Wort mit Sicherheit, Zweiklassengesellschaft. Da sind welche, die die besseren Plätze haben, nicht unbedingt in der Kirche, aber woanders. Sie haben eine andere politische Meinung, sie werden ganz schnell bewertet. Du hast einen anderen ethnischen Hintergrund als ich. Ich begegne dir plötzlich ganz anders. Du hast eine bestimmte Arbeit, du hast bestimmte Freunde, deine Stellung in der Gesellschaft und vieles mehr. Das sind heute eigentlich die Grundsätze, wie wir einander in der Welt begegnen. Und dann wagt es Jakobus, von dieser Begegnungsweise hinzuweisen auf die Art und Weise, wie es in der Gemeinde unterschwellig geschieht. Und er fragt, es darf nicht dazu kommen. Stell dir vor, es kommt eine wichtige Persönlichkeit rein. Jemand, der etwas zu sagen hat. Einer, der ein besonderes Talent hat und für die Gemeinde wichtig wäre. Auf der anderen Seite sitzt da jemand, der scheinbar keine Talente hat. Da ist einer, der eine bestimmte Gabe hat. Und jemand, der scheinbar unbegabt. Jemand, der besonders gut predigen kann oder singen. Und ein anderer, der maximal beten kann. Wie begegnen wir, wie beurteilen wir ganz persönlich solche Menschen? Bin ich nun bereit, auf den oder die zuzugehen, die so ganz anders ist als ich, wo sich sonst niemand drum kümmert? Die Frage, die ich mir stelle, wo sonst als in der Gemeinde hätte diese arme Person Aufmerksamkeit erleben können? Wo sonst erwartet dieser Mensch als in einer Gemeinde eine andere Behandlung wie in der Welt, wo er sich kein Erste-Klasse-Ticket leisten kann? Wo sonst haben die Menschen nicht das Recht, ganz anders behandelt zu werden als in der Gemeinde Jesu Christi? Was müssen wir nun tun? Was müssen wir sehen? Wie müssen wir unsere Nächsten betrachten, um so zu sein, wie der Herr es uns von uns erwartet? Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, der Mensch in den Augen Gottes. Und in Vers 5 heißt es, hört meine lieben Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches ist, des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Das ist es, was zählt. Der Blick Gottes, wenn wir es also als Gemeinde, wenn wir Persönliches lernen wollen, Menschen, den Wert eines Menschen wirklich zu sehen, dann müssen wir erstmal erkennen, was hat Gott für diese Person, übrigens auch für uns, getan. Und da müssen wir sagen, er hat alles für diese Person hingegeben. Habe ich das Recht, diese Person zu übersehen? Jesus hat sich bewusst auf die Seite derer gestellt, die von anderen übersehen wurden. Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst, kam auf diese Erde. Er wird Mensch und er hat eigentlich die freie Wahl. Wird er in eine prominente Familie hineingeboren? Wird er ein Bohlen? Ja? Hast du gleich viele Fans? Aber nein, das wird er nicht. Wird er eine berühmte, wird er eine in eine Königsfamilie hineingeboren? Das alles hat er nicht gewählt. Er wird der Sohn eines Zimmermanns und wählt statt einem Palast die Krippe. Und als er sieht, wie andere Menschen abgestoßen werden in der Gesellschaft, er geht dahin, wo Menschen kein Zuhause haben. Er predigt das Wort denen, die von der Gesellschaft abgestoßen werden. Er geht zu der Samariterin, der Christen zweiter Klasse. Er geht zu den Kranken, die von anderen abgestoßen werden. Und in seiner letzten Minute predigt er einem Mörder und versucht, denen zum Glauben zu bewegen. Stellt euch das mal vor. Er hängt am Kreuz und ist selbst am Sterben und kriegt kaum Luft. Und das letzte bisschen Luft verwendet er dafür, um diesen Mörder zu retten, der vielleicht dein Kind umgebracht hat. Und die Eltern stehen da in der Reihe und sehen, wie Jesus dem Hoffnung gibt. Die Frage ist, wie gehe ich? Wie begegne ich solchen Menschen? Jesus dachte, wo er Menschen begegnete, niemals an das, was es ihm bringt. So wie diese Gemeinde vielleicht den Reichen sah und versuchte, daraus zu profitieren. So wie wir vielleicht in bestimmten Leuten einen Profit sehen oder Vorteile uns vielleicht gewisse errechnen. Jesus sah niemals seinen persönlichen Vorteil. Er war bereit, alles, was er hatte, zu geben. Er gab sein Leben für Mörder und Verbrecher und für Ehebrecher und was weiß ich, was es noch alles für schlimme Dinge gibt. Er machte sie, wenn sie an ihn glauben, so steht es hier, wenn sie ihn lieben, das ist eine bewusste Nachfolge, zu Erben seines Reiches. Ihr aber habt den Armen verachtet. Vers 6. Und warum? Weil sie die Erben, die Erbschaft, die Gott verteilt, nicht anerkannt haben. Jesus gibt den Menschen eine ewige Hoffnung. Sie sind, wenn sie ihn lieben. Auch das ist eine Bedingung. Eine Bedingung, die hier geknüpft ist. Ja, wenn du ihn liebst, dann bist du automatisch Erbe. Erbe der Herrlichkeit Gottes. Sie sind Erben des Reiches. Sie werden gerettet, weil sie Kinder Gottes sind. Sie kommen in den Himmel. Aber durch falsches Verhalten, was machen wir, wenn wir jetzt ganz genau am Text bleiben? Was machen wir? Wir sprechen ihnen dieses Erbe ab. Das ist das, was uns bewusst werden muss. Wenn Jesus sie zu Erben gemacht hat und ich sie aber behandle, als wären sie nichts, dann spreche ich denen unbewusst das ab, was Gott ihnen zugesagt hat. Wisst ihr, was bei uns in der Firma los ist, wenn der Juniorchef in die Halle kommt? Manchmal wusste ich nicht mal, dass wir so viele Kollegen haben. Die sind plötzlich in der Halle. Plötzlich wimmelt es von Menschen und alle scheinen zu arbeiten. Das ist fast so wie in der Kantine. Plötzlich sind sie da. Und man versucht auf eine bestimmte Art und Weise diesem Juniorchef zu begegnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nie erlebt, dass einer gekommen ist, gesagt hat, ihm einen Besen in die Hand gedrückt hat und sagt, feg mal bitte diese Ecke sauber, da habe ich was verschüttet. Setze dich zu meinem Schemel und riech meine Füße. Habe ich noch nie erlebt, dass einer so etwas zu dem Herrn Harting gesagt hat. Im Gegenteil. Man fängt an zu zittern, man fängt an aufzupassen. Was sage ich, wie benehme ich mich? Und so ehrfurchtsvoll wie möglich. Er darf mich sehen, aber ja, am besten nur von Weitem. Er könnte ja anfangen, mit mir zu sprechen. Was machen wir? Diese Unbeachteten, wir bieten ihnen den Schemel an, zu unseren Füßen. Die dürfen meinen Fußgeruch riechen. Das ist das, was hier steht. So behandeln wir einander, könnt ihr euch das vorstellen? Wenn man Menschen nicht die Achtung entgegenbringt, die Gott ihnen verleiht, weil sie Kinder Gottes, weil sie Erben seines Reiches sind. Gott fordert uns hier auf, achtet aufeinander und zwar nicht so, wie die Welt auf euch achtet. Beurteilt nicht so, wie die Welt, sondern achtet auf euch, und zwar so, wie ich auf euch achte. Und wenn ich euch liebe, wenn ich bereit war, mein Leben für euch zu geben, dann musst du bereit sein, deins für den anderen zu investieren. Und das Gegenteil passiert sehr oft in unserem Leben. Es mag sein, dass du heute da sitzt und dich vielleicht ganz bewusst zu einer Seite hinzugezogen fühlst, zu der Seite zugezogen fühlst, die, wie im Text beschrieben ist, die übersehen wird, falsch behandelt wird. Vielleicht hast du das Gefühl, alleine gelassen zu werden, zum Schemel bestimmter Leute zu sitzen. Vielleicht hast du es erlebt, wie andere, vielleicht sogar Geschwister unserer Gemeinde, sich umdrehen, wenn du dazukommst. Und du hast diese Blicke gespürt. Da fährt man vielleicht traurig nach Hause, verbringt wieder mal einen Tag alleine. Und glaube mir, ich kenne so ein Gefühl. Nicht nur um seiner selbst willen, sondern auch um Willen derer, die einem lieb sind. Ich denke, dass auch unsere Gemeinde, was das angeht, nicht perfekt ist. Aber jeder wird eines Tages für seine Taten gerade stehen müssen. Und ich denke, wir haben jeder von uns Potenzial nach oben. Aber achte erst einmal auf das, ich möchte dein Auge werfen auf das, was hier im Text steht. Man ist selbst, Gott hat die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben wären und Erben des Reiches. Du bist ein Erbe seines Reiches. Du bist ein Kind Gottes, denn Gott hat dich erwählt. Gott richtet hier den Blick dessen, der übersehen wird, weg von dem, wie er behandelt wird, hin zu dem, was er eigentlich, was er oder sie in Christus eigentlich ist. Gott spricht über eine Zukunft. Wisst ihr, ich denke, ich darf es erzählen, als wir mit einem unserer Flüchtlinge vor Gericht waren. Ihr habt alle dafür gebetet. Ist eigentlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Er wurde nicht verstanden von dem Richter. Und somit musste der Richter ein gewisses Urteil über ihn sprechen. Wisst ihr, was dieser Mann auf dem Heimweg gesagt hat? Er zeigte auf sein Herz und sagte, aber Jesus kann mir niemand nehmen. Es ist ganz egal, wie ich behandelt werde. Es ist ganz egal, wie Menschen mich sehen. Warum sollten diese dir Jesus nehmen? Warum sollte deine Beziehung zu Jesus Christus abhängig sein von dem, wie andere Menschen mit dir umgehen? Halt fest an dem, was wirklich wichtig ist. Halt fest an Jesus. Im Vers 7, ich komme langsam zum Schluss, könnte es vielleicht zu einer falschen Schlussfolgerung des Verses kommen. Ihr aber habt den Armen verachtet. Und dann sagt er hier, sind es aber nicht die Reichen, die euch unterdrücken? Und ziehen sie euch nicht vor Gericht? Sind sie es nicht, die den guten Namen, der über euch ausgerufen ist, verleumden? Ne? Nicht, dass wir zu der Schlussfolgerung kommen, dass hier der Freibrief kommt, doch einen Unterschied zu machen. Und zwar die Reichen so zu behandeln, wie wir die Armen nicht zu behandeln haben. Nein, Jakobus macht hier einen Sprung und Jakobus versucht hier ihnen zu sagen, wenn ihr schon meint, weltlich die Stellung eines Menschen zu beurteilen, dann müsst ihr wenigstens aus einer weltlichen Sicht erkennen, dass ihr auch da keinen Grund habt, den mehr zu lieben, den Reichen mehr zu lieben als den Armen. Denn der verlässt sich voll auf seinen Reichtum, ja? Nicht auf Jesus, sondern auf seinen Reichtum. Es war eine bewusste, wahrscheinlich eine direkte Erfahrung, die die Gemeinde mit Reich und Arm gemacht haben und wo sie gerade von den Reichen vielleicht hier und da auch nicht richtig behandelt wurden und vielleicht sogar unterdrückt. Und dann kommt er wieder zurück und sagt, es geht um das königliche Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So handelt ihr recht. Wenn ihr aber eine Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, er ist in allem schuldig geworden. Hier merkt man wieder, dass Jakobus schreibt zu einer jüdischen Gemeinde. Sie wussten, was das Gesetz bedeutet. Sie kannten die Gebote. Und vielleicht kommt hier das Gefühl auf, es ist ungerecht. Es ist ungerecht, denn die Menschen scheinen alles gehalten zu haben. Nur in diesem einen sind sie fehl geworden. Aber wie ist es, wenn ich mein Leben lang sicher und gut Auto fahre und irgendwann mal betrinke ich mich, fahre los, baue einen Unfall und Menschen kommen zu Schaden? Spricht es mich frei, dass ich 20 Jahre unfallfrei gefahren bin? Nein, ich muss für diesen Fehler gerade stehen. Es spricht keinen von uns frei, wenn ich gewisse Dienste getan habe. Es spricht mich nicht frei, wenn ich immer wieder gepredigt habe, das Wort ausgelegt habe. Es wird einen nicht freisprechen, wenn man regelmäßig gesungen hat oder Kinderstunden gemacht hat. Es spricht mich davon frei, dass ich meinem Nächsten nicht in Liebe zu begegnen habe. Das größte Gebot, in dem alle anderen zusammengefügt sind, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir dürfen solche es nicht übersehen. Also lasst uns zum Schluss, ich komme zum Schluss, lasst uns einen Glauben leben, indem wir eine Verantwortung übernehmen, für unseren Glauben. Denn wir weisen auf Jesus Christus hin. Lasst uns das niemals vergessen. Lasst uns niemals es zulassen, dass bei uns in der Gemeinde Menschen nach weltlichen Wertmaßstäben beurteilt sind. Denn solche Maßstäbe sind vergänglich. Lasst uns den Nächsten lieben, so wie Gott ihn geliebt hat, und ihnen dementsprechend begegnen. Und lasst uns das jetzt tun. Ab heute. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei. Amen.